hallo da draußen an den Bildschirmen oder den Funkautomaten. Wir machen ein neues, geiles Kita-Helden-Interview, beziehungsweise es ist kein Interview. Es ist eine Art Smalltalk oder Deep Talk. Das dürft ihr entscheiden, das wissen wir auch noch gar nicht. Das Geile ist ja, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Ich habe sie einfach hier platziert und habe gesagt, so, pass mal auf, setz dich hin, mach mal die Mikros an, ne? Entspann dich mal hübsch, hier ist dein Wasser, hier ist dein Block, damit wir uns ein paar Sachen aufschreiben können. Denn manchmal, wenn der andere redet, kennt ihr das, dann haben wir schon Gedanken und dann denken wir so, oh scheiße, wenn ich jetzt nichts sage, dann vergesse ich es. Deswegen haben wir einen Blog, das macht auch Sinn bei Teamsitzungen etc. Meetings, wenn ihr die habt, nehmt euch immer was zum Schreiben mit. Dann habt ihr nicht diesen Druck, dass ihr das vergesst, was ihr jetzt erwidern oder sagen wollt. Könnt ihr es einfach aufschreiben und auf die Pause warten. Weil wir wollen ja auch einen Dialog führen. Heißt, ich will nicht einfach nur reden und danach bist du mit Reden dran und dann will wieder ich reden. Das wären dann nur Monologe, die aneinander vorbeiführen. Wir wollen ja miteinander ins Gespräch kommen. Also bevor ich jetzt laber und ihr denkt so, oh scheiße, die Kacke gucke ich nicht. Wir starten direkt durch und zwar, wie gesagt, sie keine Ahnung, was für ein Thema wir machen. Wir könnten jetzt über Kita reden. Nein, das machen wir nicht. Nicht direkt. Ich möchte mit dir über die gesellschaftliche Bedeutung von Kita sprechen. Damit möchte ich heute mal anfangen. Wohin die Reise geht, weiß ich nicht. Mhm. Du darfst mitsteuern. Also wir sitzen beide am Steuerrad unseres großen Kahns. Wohin die Reise geht, kann ich auch nicht genau sagen. Aber ich kann dir schon mal sagen, ich würde gerne mal damit anfangen. Hat Bildung einen Stellenwert in Deutschland? Also generell Bildung oder sowas auch. Ich möchte gerne auch über Eltern sprechen. Und über Erziehung. Und wie du das eigentlich findest, dass wir alle Kinder haben und wie viele Kinder wir haben. Und weißt du, so diese Bandbreite. Ich fange einfach mal mit irgendwas an.
Hau rein.
Und zwar, am liebsten hätte ich jetzt eure so Kommentare, ne? So ballert mal. Aber das könnt ihr jetzt bei YouTube machen, aber wir werden es jetzt aktuell live nicht lesen. Deswegen, einfache Frage, wahrscheinlich schwierige Antwort. Wie geht's der Bildung in Deutschland?
Boah, gut, wie geht's der Bildung in Deutschland?
Machen wir mal die frühe Bildung. Wie geht's der frühen Bildung? Also ansonsten hätten wir ja Schulen drin, dann eskaliert es hier komplett, glaube ich.
Der frühen Bildung? Jetzt glaube ich, die hat zwei Punkte oder zwei Gesichter. Wenn du jetzt die Erzieher und die Pädagogen fragen würdest, und da gehöre ich ja auch mit dazu, würde ich sagen, der geht's nicht gut.
Ja.
Weil Bildung, die wir oder wie wir sie verstehen oder wie wir sie leben und konzeptionell umsetzen wollen und dem jungen Menschen zugänglich machen wollen, gerade unter den derzeitigen Rahmenbedingungen, seit Jahrzehnten nicht möglich ist oder nur bedingt. Wenn du dir jetzt unsere Gesellschaft anguckst und vielleicht auch dieses politische Aspekt, würde ich jetzt mal überspitzt sagen, glauben die nicht, dass es schon Bildung ist im frühkindlichen Bereich, sondern Aufbewahrung. Mhm. Deswegen investieren wir da auch nicht rein, weil man nicht verstanden hat, was da drin eigentlich passiert. Wissenschaftlich gesehen gibt es genug Gründe, warum man sagt, es gibt Bildung und dass die da schon anfängt. Aber die wischen das irgendwie immer noch so alle so weg.
Wenn man sich die Bildungspläne so ansieht, dann denkt man schon, wow, die haben es verstanden, oder?
Ja, dann nehme ich denen das auch ab.
Ja.
Da glaube ich das dann auch. Okay, es hat sich wirklich jemand mit dem auseinandergesetzt und da waren Profis dran und die haben einen Plan und die wissen, also wissenschaftliche Erkenntnisse sind da drin verankert, warum das wichtig ist, dass wir das so tun.
Ja.
Und ich habe zum Beispiel auch das Glück, dass ich Auszubildende bei uns in der Einrichtung habe, die jetzt nicht alle aus Deutschland kommen, die aus einem ganz anderen Bildungssystem kommen, die sagen, boah, das ist so cool und innovativ, was ihr in Deutschland euch dabei denkt. Und jetzt arbeiten sie in dem Bereich und sagen, aber es ist so schade, was man daraus macht. Weil du kannst im Moment das, was du da als Empfehlung, als Bildungsplan, also es gibt ja unterschiedliche Modelle auch pro Bundesland. Ich glaube, die wenigsten Bundesländer können wirklich genau das umsetzen, wie es da steht. Oder auch wenn ich mir QM angucke in den kirchlichen Einrichtungen, das ist toll und innovativ, was sie sich da manchmal bei denken. Aber ich möchte nicht wissen, wie viel von dem einfach geschönt ist.
Ui. Ha. Dürfen wir darüber auch sprechen?
Du hast darüber es aufgemacht.
Ja, sehr geil. Also, da lassen wir doch, machen wir direkt einen kleinen Ausflug in diesen Bereich. Listen schön. Ich kenne das noch aus meiner Zeit als Kita-Leitung. Wenn Kita-Träger zum Beispiel sagen, hey, wir belegen die Plätze mit Kindern, die es gar nicht gibt, damit wir die Fördermittel bekommen, auf die wir eigentlich gar keinen Anspruch haben, weil die Kinder gar nicht da sind. Allerdings will sich ein Kita-Träger auch gegenfinanzieren. Und wenn das die einzige Möglichkeit ist, keine Ahnung, wie es dir damit geht, ob du schon mal gehört hast, dass solche Listen frisiert werden. Genauso wie, dass es Kinder mit Inklusionsbedarf gibt, die eigentlich gar keinen Inklusionsbedarf haben, aber da man mehr Fördermittel bekommt für Kinder, die einen I-Status haben, gibt es durchaus Menschen, ich nenne es jetzt mal Menschen, die geneigt sind, an den Listen etwas rumzufuschen. Und das sind ja nur diese Listen. Dann gibt es ja noch die Qualitätsstandards. Ne? Also wenn dann irgendwie eine Begehung stattfindet oder wir wollen irgendeine Zertifizierung für die Kita und da geht es dann wirklich um irgendeine Norm, die wir erfüllen wollen oder sollen und die ist gar nicht erfüllbar, aber plötzlich am Ende auf dem Tisch des Trägers liegt dann ein Dokument, da steht drauf, diese Kita ist grandios. Die Qualität stimmt, 1A, alles ist super, alle sind glücklich.
Ja, und haben einen Stempel drauf bekommen.
Ja, genau. Und dann gibt es die Zertifizierung und dann ist alles wieder, sind alle wieder glücklich. Mhm. Bis auf die Kita-Fachkräfte und die Kinder vor Ort. Die hat entweder gar keiner gefragt oder sie waren genötigt, die Dinge anders darzustellen, als sie sind. Oder der Kita-Träger selbst oder diejenige, die diese Listen auch bearbeitet die Listen auf eine Art und Weise, damit der Kita-Träger der Meinung ist, ach so, ja, ist ja alles in Ordnung.
Ja, da sind ja auch wieder mehrere Themen drin. Also wenn du es jetzt mit QM zum Beispiel meinst, dass da irgendwelche Qualitätsstandards geschönt werden oder in Rheinland-Pfalz gibt es ja die Bewegungskindergärten oder was es sonst noch alles gibt, hast du ja auch immer eine Wahl als pädagogische Fachkraft. Entweder du machst diese Schmiererei mit, weil es gibt bestimmt die ein oder Einrichtung, die das so tut oder aus welchen Interessen auch immer, ja, weil man vielleicht, keine Ahnung, was gut vermarkten muss, weil was verschleiern muss, da steckt ja auch immer was hinten dran hinter dem System. Dann habe ich aber die Wahl, steige ich da ein und bleibe in dem Zug oder sage ich, ziehe meine Konsequenzen, ich kann mit dem verlogenen Aushängeschild nicht arbeiten, weil ich das nicht repräsentieren kann, was da hängt, habe kein gutes Gefühl, weil eigentlich ist das nicht das, was ich tue und dann gehe ich.
So. Zumindest könnte ich ja mal dazu stehen, dass es so nicht funktioniert, oder? Wenn dann irgendwelche Leute kommen, die sagen so, wir gehen jetzt mal gemeinsam durch die Kita, wir schauen uns das jetzt alles mal an, wir vergleichen das, was sie uns geschrieben haben, mit dem, was vor Ort auch machbar ist und umsetzbar ist, da könnten die ja Leute im ersten Schritt ja auch sagen, naja, also nicht direkt kündigen, aber so geht's nicht. Also das kriegen wir so nicht umgesetzt.
Also ich glaube, genau, das ist das, was ich meine. Du hast da mehrere Sachen hinten dran. Das sind ja dann Instanzen, die gelaufen sind. Ja. Du musst ja auch aufpassen, dass du die Loyalitätspflicht deinem Arbeitgeberträger wie auch immer weiter hältst. Und es gibt da ja auch Machtinstrumente, die dann das so runterbrechen können, dass es für dich als Mitarbeiterin sehr unbequem wird, warum du dich dann dem System fügst und sagst, okay, ja, machen wir, obwohl du innerlich weißt, nein, ich habe seit 6 Wochen schon keinen Stuhlkreis mehr hingekriegt oder wie auch immer. Ja. So. Deswegen glaube ich, da müssen wir uns viel mehr ehrlich machen. Da müssen auch die Pädagogen, die in den Einrichtungen arbeiten, viel reflektierter damit umgehen, okay, wo bediene ich ein System oder wo sage ich ganz klar, das mache ich nicht.
Ja.
Ist ja zum Beispiel auch, kannst ja noch weitergreifen, Notfallpläne. In wie vielen Einrichtungen diese Notfallpläne nicht gefahren werden, weil man Sorge und Angst hat, sich entweder mit den Eltern, dem Träger oder eventuell der Politik anzulegen oder auch einfach einen schlechten Ruf zu kriegen, weil die fahren ja immer einen Notfallplan. Mhm. Also man kriegt ja dann auch ganz schnell ein schlechtes Gewissen gemacht.
Und hat dann auch vielleicht auch politisch Druck, ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir brechen es ganz runter auf so einen kleinen Ort, da ist ein Bürgermeister, da ist dann irgendwie noch eine kleine Personalchefin oder ein Personalchef und da hängt das Ganze politisch auch dran. Das heißt, wenn die Kitas irgendwie scheitern oder nicht funktionieren, sind die Eltern ärgerlich und die Eltern sind die Wählerinnen und Wähler und dann könnte es ja durchaus sein, dass der Bürgermeister dieser Partei dann aufgrund von solchen Konflikten nicht mehr gewählt wird.
Zum Beispiel. So, und auch da ist dann ja Druck hinten dran. Und da muss man sich halt überlegen, okay, also ich glaube, du musst mittlerweile dieses Wort ehrlich machen, trifft so prägnant. Bediene ich das System weiter, das krank ist, verlogen ist und was nicht klar darstellt? Mhm. Zum Beispiel mit den Statuten draußen, wir sind, keine Ahnung, QM-zertifizierte Kita und ich weiß, das bin ich nicht.
Ja.
Das stelle ich auch echt in Frage. Es gibt Kitas, die das wirklich gut machen, die eine Qualitätsbeauftragte haben, die da sehr genau hinten dran ist, die dann aber auch Notfallpläne und alles andere mitziehen, damit das gewährleistet werden kann.
Ja.
Ja? So, du hast aber auch Kitas, die das einfach nur auf dem Papier haben, Hauptsache ich bin's und habe den nächsten Stern, sag ich mal, wie im Hotel draußen hängen. Aber ob dann wirklich 4-Klasse-Stern-Hotel innen drin ist für die Kinder oder das weißt du dann nicht wirklich. Ja.
Ja. So. Ich frage mich nur, was passiert da? Haben wir noch nicht genug aufgeklärt? Christine, geht es darum, dass die Leute noch nicht verstanden haben, also unseresgleichen, die Kita-Fachkräfte, um was es hier eigentlich wirklich geht? Also da kommt jemand von außen und der sagt, passt mal auf, hier ist ein Qualitätsprogramm, wir brauchen wieder den Stempel, damit wir wieder zertifiziert sind, entweder weil wir es uns gerne auf die Fahne schreiben, weil es in unseren Hochglanzflyern einfach einen großen Platz haben soll, damit Eltern auch sehen, ach guck mal, die sind zertifiziert oder genormt oder was auch immer. Vielleicht geht es aber auch um Geld, um Auflagen von Behörden. Mhm. Ne? Wir müssen ja ein bisschen aufpassen. Wir haben ja den Föderalismus, also jedes Bundesland mischt da seinen eigenen Cocktail. Und ich frage mich, vielleicht ist es die Transparenz oder die Aufklärung, die Erzieherin, der Erzieher vor Ort, versteht der wohlmöglich gar nicht, was da gerade passiert? Oder glaubst du, das ist nicht der Fall? Die kapieren das alle?
Du, ich glaube, da gibt es solche und solche. Also wenn es einmal darum geht, dass deine eigene Kita mehr Geld kriegen kann, dadurch vielleicht sich dann die Qualität verbessern könnte, weil man Sachen anschaffen kann oder weil man einen Benefit für die Kita rausholen kann, dann lassen die sich vielleicht auch reinquatschen, weil sie denken, okay, ich bekomme was Gutes für meine Einrichtung.
Das ist ja auch voll surreal, ne? Du bist ja scheiße aufgestellt und kannst besser werden, indem du betrügst, weil du dadurch vielleicht Gelder bekommst, die du nicht bekommen würdest, wenn du die Wahrheit sollst. Ja, genau. Völlig, eigentlich total irre.
Das ist total krank, deswegen sage ich gerade, unser System ist einfach krank. Ich kann es auch nicht mehr anders nennen. Ja. Da ist so viel Verlogenes oder intrigant. Also ich komme da nicht mehr mit. Das ist für mich so wie so ein Potpourri. Und wenn du Glück hast, greifst du was Gutes heute. Und wenn nicht, dann hast du was Schlechtes. So, und die Kitas, die sich dafür was Besseres versprechen, weil sie zum Beispiel eine Sprachförderkraft reinkriegen, weil sie eventuell Bildungseinrichtung werden können für Sprache, dann tun die das. Und ich kann es ihnen noch nicht mal verübeln, weil die suchen nach dem Strohhalm, wie sie was Besseres bekommen für
ihre Einrichtung. Jetzt könnte ja jemand, der so, ich hake da immer so ein, ne? Wenn du sagst, so, ey, halt mal die Klappe, ich will mal zu Ende reden, dann sagst du einfach.
Alles gut.
Jetzt habe ich einen Faden verloren. Wo waren wir?
Das mit der Sprachkita zum Beispiel, dass du dafür dann mehr Kräfte
genau. Jetzt kommt's wieder. Jetzt könnte man ja meinen, dass die Werte höher liegen als die Strategie. Also der Wert, redlich zu sein, ehrenwert zu sein, also zum Beispiel ehrlich und aufrichtig und realistisch, der Wert überwiegt das Bedürfnis, die Strategie, nach mehr Geld oder nach Sprachförderkraft. Ich könnte jetzt die Zahlen fälschen oder ich könnte jetzt demjenigen, der da ist, um das zu dokumentieren, sagen, bei uns ist alles super, alles läuft, alles ist klasse, die Kinder schlafen toll, sie können in Ruhe essen, Essen schmeckt wunderbar, alles ist mega, könnt ihr mir jetzt die Sprachförderkraft bitte genehmigen?
Jetzt, die wirst du nicht kriegen.
Die werde ich nicht kriegen.
Da hast ja keinen Grund, ist ja alles super bei dir. Der Bedarf ist ja nicht hoch genug. Der schreit, bekommt. Und das ist das Fatale, was wir gerade haben.
Wenn er überhaupt was bekommt, weil wir ja viel zu wenig von anderen
natürlich,
haben.
Natürlich, aber der schreit oder der irgendwie ein Nichtmöglichmacher ist, nenne ich es mal, der bekommt. Weil der muss ja auch da reinkommen, dass er irgendwann möglich machen kann. Weil man hat ja immer noch das Denken, es soll ja allen Kindern, also das ist das, was sie ja auch vermarkten, das ist eigentlich der Marktslogan, allen Kindern geht's gut. Ja. Und das will man ja auch verkaufen, auch politisch gesehen.
Ja, auch so. Die Träger sind interessiert daran, weil die ja keine Konflikte wollen.
Alle wollen, den Kindern geht es gut. Ja. Das wollen aber die Pädagogen auch. Also was fängst du irgendwie an? Du guckst, wo findest du Lücken im System und versuchst dementsprechend zu schauen, was zu diesem System, was im Moment sehr bröckelig ist und jeden Tag dir irgendwie was anderes nimmt, zu schauen, wie kriege ich meine Bälle in der Luft und kann die halten,
damit es den Kindern gut geht. Aber doch nicht auf Kosten der Werte. Also
aber die verschieben
puzzle
sich dann.
Doch nicht.
Doch, in dem Moment verschieben sich die Werte, weil dein Wert ist, du willst, dass es dem Kind gut geht und ich als Leitung zum Beispiel will auch, dass es meinen Leuten gut geht. Und ich sehe ja, was die jeden Tag leisten. Und es gibt ja auch wirklich Häuser, die bis ans Limit gehen und gucken, dass sie sich da irgendwie für die Kinder noch was Tolles ausdenken, machen und tun. Es gibt aber auch klar immer noch die Kitas, die sagen, oh ja, ich habe heute mal aufgemacht. Die hast du ja auch.
Im Prinzip haben wir ein großes Dilemma. Ich habe vorgestern, glaube ich, mit meiner Frau diskutiert darüber, warum eigentlich im Gesundheitssektor, gerade in den Krankenhäusern, die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger nicht streiken. Und dann haben wir uns überlegt, so, das war ziemlich schnell zu Ende, das Gespräch, weil es war klar, dass wenn die streiken, Menschen sterben. Und deswegen streiken die nicht. Weil ansonsten kostet das Menschenleben. Aber wenn die nicht streiken, wie soll sich dann was verändern? Jetzt könnten Leute da draußen sagen, Andreas, boah, du bist ein Zyniker. Das muss man halt politisch, ja, aber wie viele Jahrzehnte wollen wir warten? Und in der Kita-Szene haben wir ein ähnliches Dilemma, oder?
Naja, also sagen wir mal so,
wir wollen
gute Pädagogik sein. Vom Prinzip her hast du aber immer noch das Glück. Das klingt jetzt schlimm, es passiert zu wenig den Kindern und sie kommen immer noch heil nach Hause und es schreien zu wenig Eltern oder Kinder, Achtung, in der Kita läuft was schief.
Ja.
Deswegen funktioniert das System noch so, wie es funktioniert. Weil Aufbewahrung findet ja noch statt.
Ja.
Die funktioniert auch. Die kommen immer noch, wenn du Glück hast, sauber und satt nach Hause. Und eventuell auch sicher.
Und die seelische Gesundheit spielt nur eine sekundäre Rolle, weil sie auch gar nicht greifbar ist.
Genau, weil auch ganz viele junge Kinder gar nicht sagen können, ich bin gerade sauer auf die Uschi und nicht, weil sie mich heute jetzt hat das Essen noch aufessen lassen müssen bis zum letzten Bissen, damit ich einen Nachtisch bekomme.
Ja.
Oder. Ja. Und dann wirst du bestimmt auch eine oder andere Elternteil finden, die sagen, ah ja, bei uns früher war das auch so. Wir kommen ja auch noch aus einer Erziehungsstruktur, die ja auch ein bisschen anders war.
Das sehen wir beim Thema Krankheit übrigens. Ne?
Genau.
Kinder, die zum Beispiel zahnen und dann in die Kita geschickt werden. Oder Kinder, die gerade eine Impfung bekommen haben, am Morgen. An dem Morgen kommen sie nach der Impfung direkt in die Kita.
Ich hatte schon Kinder nach einer Zahn-OP direkt wieder in der Kita.
Das ist so krass, oder? Das heißt, auch da fehlt den Eltern ja eigentlich eine gewisse Sensibilität, vielleicht aber auch eine Information darüber, dass das Kind gerade, dass der Körper des Kindes kämpft. Vielleicht sogar dann die Seele des Kindes.
Hm.
Ich weiß es nicht.
Die Frage stelle ich mir auch immer mal wieder und die finde ich total schwer zu beantworten, weil ich auch immer noch sehe, natürlich haben Eltern ja auch gewisse Druckfaktoren. Umgekehrt, da sind wir ja auch wieder bei dem Konstrukt, wie wird Familie definiert? Ja, also muss ein Kind zu früh in die Kita? Muss ein Kind, wenn es gerade eine Zahn-OP hinter sich hat, in die Einrichtung? Muss ein Kind, wenn es zahnt? Also, das sind
wie
ja ganz viele Müsse.
Du bist Expertin. Also, wir können sagen, du bist die Expertin für die frühe Bildung. Das heißt, wenn es einer weiß, dann du.
Ja. Also nee.
Willst du das pauschal beantworten? Nein. Oder sagst du, nee, da muss man echt abwägen. Was sind das für Eltern? Was ist das für ein Elternhaus? Was ist das für eine Familiensituation? Wo wohnen die? Wo kommen die her?
Genau, du kannst, also auch das ist wieder so ein Thema, das kannst du nicht mit einer Ja-Nein-Antwort oder mit dieser Wahrheit beantworten, weil es gibt verschiedene Familienstrukturen oder Systeme, die gut aufgestellt sind zu Hause. Es gibt auch welche, die sind es einfach nicht.
Ja.
Und da ist es wichtig, dass man ganz früh mit reinkommt, damit man einfach ein Kind und auch die Familie dementsprechend unterstützen kann. Das muss aber nicht unbedingt immer jemand sein, der vielleicht bildungsfern ist. Das können genauso gut auch Akademikerfamilien sein, die sich einfach nicht gut aufstellen in ihrem Familiensystem. Deswegen kannst du das nicht so einfach beantworten. Und als Profi würde ich dir jetzt sagen, unter die derzeitigen Rahmenbedingungen, egal wo in Deutschland, egal auch in welchem Bundesland, würde ich sagen, nein, ich finde Kita nicht gut für alle Kinder und auch nicht schon so früh. Hätte ich wirklich dementsprechend, dass ich sagen könnte, ich habe 3 Kinder auf eine Fachkraft im einjährigen bis dreijährigen Bereich, wäre ich voll dabei, dann würde ich auch sagen, finde ich Kita gut.
Hm.
Dann kann ich auch dementsprechend unterstützen. Dann hätte ich aber auch gerne Kinderkrankenschwester in der Einrichtung. Ich finde, ein Lokopäde hört in jeder Einrichtung, einen Ergotherapeuten und einen Heilerziehungspfleger.
Naja, und vielleicht auch noch Psychotherapeuten.
So, das wäre ja dann zum Beispiel, oder dass du angedockt bist an ein Jugendamt und dann dementsprechend auch immer wieder offene Settings hast, wo Eltern hingehen können.
Ja.
Und schon hätten wir eine ganz andere Möglichkeit. Das Ding ist, du müsstest jetzt unheimlich viel Geld in die Hand nehmen, aber ich kann dir eins versprechen, du hast später, wenn man sich das jetzt 10, 15 Jahre später weiter anguckt, würdest du Gelder sparen, weil du nicht mehr so viel investieren müsstest in irgendwelche Jugendzentren, in irgendwelche Jugendarbeit. Du hast weniger Kriminalitätsrate, du hast weniger Schulabbrecher. Und du hast auch weniger Arbeitslose, weil diese Menschen anders da gelernt haben.
Ja,
ich bin zum Beispiel auch ein Fan, das habe ich schon immer gesagt, ich fände es cool, wenn man nach der Schule, egal ob Hauptschule, Realschule oder Gymnasium, ein soziales Jahr macht für die Gesellschaft. Ob das in der Altenpflege, in der Schule, in der Kita, im Krankenhaus, ist es egal. Aber du machst was Soziales und dem Land, du hast ja ganz viel an Bildung und Wissen in diesem Land erhalten und du kriegst was zurück, gibst was zurück an die Gesellschaft. Und ich glaube, auch dann hätten wir wieder ein ganz anderes Miteinander. Im Moment ist es einfach nur höher, schneller, weiter und erstmal komme ich.
Ja, und das wirkt sich massiv auf alle gesellschaftlichen Bereiche aus, ne? Zum Beispiel die Ehrenämter. Da sehen wir einen Rückgang von Menschen, die einfach auch nicht mehr die Kapazitäten, die Kraft, auch die Hingabe haben, sich dann auch noch ehrenamtlich irgendwie zu engagieren.
Haben die aber auch nie gelernt. So, und in der Alterspflege ist es jetzt, es ist so. Du kriegst es nicht mehr vermittelt, auch zu Hause. Guck mal, das haben wir in einem anderen Video auch schon mal miteinander gehabt. Wenn du überlegst, wie viel Zeit du mit deiner Peer-Familie Nummer 1 hast, also sprich deinen Eltern oder deinen Geschwister, das ist so horrend wenig. Entweder gehen die Kinder ganztags in die Kita oder ganztags in die Schule. So, dann kommst du nach Hause, dann machen die Schüler noch Hausaufgaben, weil die werden nicht immer ganz fertig. Wenn du Glück hast, gehen die vielleicht noch in Fußball oder ins Schwimmen oder sonst wohin.
Ja.
So, danach gibt's Abendessen und dann ist der Tropf gelutscht.
Ja.
Jetzt erklär mir bitte, da investiere ich doch auch schon nicht mehr in mein Gegenüber. Am Wochenende vielleicht.
Ja, wenn du da überhaupt Zeit hast. Dann wird das Auto gewaschen, eingekauft.
Musst
du noch irgendwelche Besorgungen machen.
Ja.
Und dann geht's Auto kaputt. Du musst noch welche machen oder was auch immer.
Genau, weil das Leben steht ja auch immer noch auf dem Markt. Und das ist das, wo ich denke, wo wandern wir da gerade hin? Und der Nachteil, das ist wirklich sowas, da gebe ich, also je nachdem, wer den Punkt in der Diskussion hatte bei euch zu Hause, Altenpflege und Krankenhaus, da geht's wirklich ums Leben und nicht einfach nur sauber, satt und sicher.
Ja.
Und deswegen kriegt man die. Weil die haben ja schon auch eine Verankerung in sich, die wollen helfen.
Ja.
Das sind Menschen, die das mit ganz,
Leben
ganz...
schützen.
Genau, und die sind mit einer ganz hohen Motivation da rein. Die sind nicht morgens aufgestanden und haben gesagt, oh, ich werde heute mal Krankenschwester, ja, sondern die haben sich da ja auch reingekämpft. Die sind im Schichtbetrieb drin. Die stecken ganz oft selber auch zurück.
Ist es nicht seltsam, dass Menschen, ja, die da so viel investieren, die bereit sind, fast alles, ja, zu geben, was sie haben, dass wir die so im Stich lassen?
Ich finde das traurig.
Das ist voll traurig.
Da kriege ich auch immer wieder Gänsehaut. Und ganz oft kriegst du ja dann auch den Satz, oder kriegen diese Menschen auch den Satz zu hören, oh, ihren Job könnte ich ja nicht machen. Und da gab es irgendwie
niemand will den machen, ne? Alle sind bewundern, ja, sie, alle brauchen wir sie. Ja. Wir landen alle irgendwann da. Das ist so, ja, heftig.
Ja.
Und sind aber jetzt nicht bereit, etwas, ja, dafür zu tun, weil obwohl wir mal da landen werden.
Ja. Und überleg mal, wo wir herkommen. Ja. Kita heutzutage, richtig, ist ja nicht anders. Also du hast ja zweimal so dieses krasse, genau, Extrem. Und wenn du Glück hast, bist du selber dazwischen was geworden.
Ja.
Ich weiß nicht, kennst du diese eine Dame? Die ist, glaube ich, sogar Altenpflegerin. Die hat einen geilen, wie so ein Gedicht geschrieben, wie wertvoll ihr Job ist, ja, dass sie 100 Jahre alte Hände auch schon gehalten hat. Oder wie ich die das erste Mal gehört habe, weil die hat das in Reimform aufgesprochen, er hat Pippi in den Augen, weil ich das so geil fand, weil du echt gemerkt hast, ja, natürlich wird die auch bespuckt und von den Alten mal bekrapscht oder auch angeschrieben, ja, oder der Tag ist scheiße und sie muss Pippi wegmachen und hast du nicht gesehen. Aber sie hat halt auch mit ganz, ganz wertvollen Menschen schon zu tun gehabt, durfte die letzten Atemzüge miterleben, war für jemanden Wegbegleiter, weil kein anderer mehr da war, ja. Wie wertvoll ist das? Und da kriege ich
das
echt,
das rührt dich sehr,
mega, genau, weil ich einfach merke, das ist ein Mensch, die lebt es und die hat es verstanden.
Ja.
Und dann denke ich immer so, oh, wie schade, und wir verstehen aber nicht, dass wir das eigentlich schätzen müssten.
Ja. Ich habe ein, ja, Buch gelesen von einer Altenpflegerin, die über viele Jahre hinweg alte Menschen befragt hat, was der Sinn des Lebens ist und worauf es wirklich ankommt, mhm, und ob es etwas gibt, was sie bereuen. Das war extrem bewegend, dieses Buch. Und hat mich auch nochmal sehr stark aufgewühlt, weil mir klar geworden ist, was wirklich im Leben zählt, mhm, und wie viel Zeit ich mit Dingen verbringe, die wohlmöglich keine Rolle spielen. Die im Moment scheinbar eine Rolle spielen, aber nicht de facto, um den Sinn des Lebens zu finden oder glücklich zu sein.
Mhm.
Lass uns nochmal auf diese, krass, wie wir springen, gell? So von Listen und von...
Ja, aber ich glaube, das hat auch ganz viel was mit Respekt zu tun. Also ich habe, was ich zum Beispiel schade finde, ich lese ja ganz oft auch mal Konzeptionen oder so, wenn es im Internet drin steht, wie andere Kitas so ihre Kita vorstellen. Und wenn du da das Bild vom Kind liest, dann wird immer von dem Kind gesprochen. Die kleinen oder die jungen Kinder.
Mhm.
Ganz selten fällt das Wort Mensch da drin. Das ist uns dann irgendwann mal aufgefallen, dann haben wir das verändert und haben bei uns auch zwar, das heißt, das Bild vom Kind, aber wir reden vom Mensch. Weil auch diese... Es sind ja Menschen schon, egal ob sie klein sind oder jung sind. Es ist ein Mensch und der hat es verdient, dass man Respekt vor ihm hat und dass man ihn ernst nimmt. Und das tun wir ganz oft nicht, weil es wird ja auch ganz oft über diesen kleinen Menschen einfach nur gesprochen, entschieden. Ja. Dasselbe passiert bei den alten Leuten. Über da, wo Menschen nicht mehr so mündig sind, wo sie das alleine immer alles hinkriegen, sondern Unterstützung benötigen, kriegen die meiner Meinung nach ganz, ganz viel Respekt weggenommen. Ich fand es so krass, habe ich auch gelesen, eine ältere Dame bei der Bank, und wollte 20 Euro am Schalter abholen, weil sie einfach nicht klar kam, wie draußen der Automat funktioniert.
Ja.
Die Bankangestellte war saufrech zu der. Muss die voll abgespeist haben? Nee, wird nicht gehen. Dann hat die alte Frau gesagt, okay, sie löst ihr Konto auf. Sie möchte ihr ganzes Geld runternehmen. Jetzt muss die ein bisschen Geld auf der Bank gehabt haben. Da kam dann die Kassiererin oder die Bankangestellte ins Struggeln. Und sagte so, ja, so viel können Sie jetzt nicht geben. Was können Sie denn heute abholen? Ja, so 2000 Euro. Und sagt die alte Frau, gut, dann nehme ich die 2000 Euro und löse dann mein Konto auf. Alles klar, hat die 2000 Euro gekriegt. Hat sich 20 Euro davon rausgenommen und hat gesagt, den Rest zahlt sie gerade wieder ein. Und ich dachte, wie clever ist die alte Frau? Und die andere war einfach echt respektlos. Wo wäre dann das Problem gewesen, zu sagen, hier komm, ich gehe mit dir raus, ich zeig dir, wie das Ding geht.
Ja.
Selbst ich habe es mitbekommen, steht bei der Bank, eine alte Frau voll Tränen in den Augen, hat gesagt, hier, ich komme da draußen nicht klar, der nimmt meine Überweisung nicht an.
Wie steht es um den Respekt in der Kita?
Ist dasselbe.
Sind Kita-Fachkräfte, haben wir Schwierigkeiten manchmal mit Respekt? Haben Eltern Schwierigkeiten mit Respekt?
Ja. Aber wir schenken uns den auch gegenseitig nicht. Also du bist ganz, ganz schnell im Fahrwasser, wo es geht, in Kita. Also es
geht um Schuld ganz oft, gell, auch. Wer ist schuld oder wer hat was getan?
Ich weiß nicht, ob das immer... Ja, vielleicht auch. Ich denke, das könnte mit drin sein. Dann auch dieses fehlende Verständnis füreinander, weil keiner in den Schuhen von dem anderen gegangen ist. Und auch Vertrauen, würde ich sagen, ist da ganz viel mit drin. Weil es gibt immer noch genug Eltern, die den Erziehern nicht zutrauen, dass sie einen guten Job machen. Umgekehrt gibt es ganz viele Erzieher, die sagen, die Mutter kriegt das nicht geschissen.
Ja.
Wo ich mir denke, hallo, wo sind wir gerade? Bist du auch wieder beim Punkt? Respekt.
Ja.
Mir steht das nicht zu, ob du das als Mutter gut hinkriegst oder nicht. Aber ja, ich kann dich fragen, brauchst du Hilfe oder als Vater?
Die Frage ist doch auch dann, was ist denn überhaupt Respekt? Also die meisten werfen ja mit den großen Worten um sich. Ne? Ich hätte gerne Anerkennung, ich hätte gerne Wertschätzung,
ich möchte Respekt.
Ich möchte gerne, ich möchte Unterstützung und Hilfsbereitschaft, ich will Loyalität und Integrität. Also wir könnten jetzt alle großen Wörter hier auf den Tisch packen. Und ich bin mir sicher, obwohl wir beide schon längere Zeit jetzt miteinander zusammenarbeiten, selbst wir definieren diese Wörter noch anders. Wir erleben sie anders, wir fühlen sie anders, wir denken sie anders. Und trotzdem benutzen wir sie in der großen Hoffnung oder, keine Ahnung, Naivität, dass wir dasselbe damit fühlen, meinen und umsetzen? Ich erwarte von Ihnen Respekt, Frau Müller. Und die Frau Müller, ich bin respektvoll. So, beide stehen vor einem großen Problem.
Ja.
Ich empfinde diesen Respekt nicht und höre von dir, du bist aber respektvoll.
Mhm. Und glaubt es auch noch.
Glaubt, ja, es ist auch, genau, weil ihre Welt des Respektes zählt erstmal. Genauso wie meine Welt des Respektes zählt.
Genau, weil beides ist ja die Welt von Richtigkeit für jeden Einzelnen.
Ja. Ja. Das heißt, wir haben zwei Inseln, wir haben zwei große Planeten. Mhm. Was wir bräuchten, wäre erstens ein Verständnis wahrscheinlich, oder?
Mhm. Oder wenigstens eine Art von Kommunikation im Abgleich. Wie sieht dein Respekt aus? Wie
das meine ich mit Verständnis, genau. Also erzähl mir mehr von deinem Verständnis, von deinem Respekt. Mhm. Ne? Wie darf ich mich verhalten, damit du Respekt erfährst?
Ja. Ich habe zum Beispiel bei mir im Wortschatz mittlerweile gestrichen, Erwartungen. Das habe ich nicht mehr. Ich habe keine Erwartungen mehr an mein Gegenüber. Ich habe das mit meinem Team durch und habe mit meinem Team auch lange drüber geredet. Habe gesagt, hier, auch wir hatten Höhen und Tiefen, was in jedem Team, glaube ich, mal passieren kann. Ja. Und habe dann immer erwartet, oh, die müssten das doch verstehen. Und dann habe ich ganz lange auch mit meinem Mann drüber geredet. Habe ich gesagt, aber vielleicht habe ich es auch nicht richtig erklärt, was ich eigentlich gerne hätte oder bräuchte. Und daraufhin habe ich aufgehört damit. Und seitdem sage ich dem Team, ich bräuchte das jetzt oder ich hätte gerne.
Okay, das heißt, du sprichst, du hast die Erwartung schon.
Mhm, aber ich sage...
Ich meine, du musst sie ja auch ein Stück weit haben, weil du bist Kita-Leitung.
Genau.
Aber du formulierst sie anders.
Ja.
Konkreter?
Ja.
Lässt du dir von dem anderen auch nochmal...
Ich erkläre, was ich erwarte oder was ich gerne hätte.
Ja. Lässt du dir von dem anderen nochmal ganz kurz wiedergeben, was er gehört oder verstanden hat, um das nochmal abzugleichen, ob er auch diesen Wunsch, das Bedürfnis, was auch immer du gerne möchtest, so versteht, wie du es rüberbringen wolltest? Mhm. Und ist das etwas, was du dir auch für die anderen wünschen würdest? Dass die anderen das auch tun?
Also
anstatt immer davon auszugehen, dass du schon kapierst, wovon sie reden.
Ich glaube, es wird vieles einfacher machen, aber es kostet unheimlich viel Zeit. Das merke ich im Moment gerade im Team.
Und Kraft, oder?
Auch Energie, klar. Mhm. Auf jeden Fall, weil du ja auch immer wieder neu mit dem anderen dich drauf einstellen musst. Und vielleicht ist das heute nicht das, wie er es gehört, verstanden oder fühlt.
Ja.
Und dann musst du immer wieder neu gucken. Das kannst du auch, glaube ich, nicht mit jedem machen. Weil es gibt Menschen, die sind reflektiert und die versuchen, sich dann darauf einzulassen, weil die merken, hier, stopp, das könnte uns weiterbringen. Es gibt aber welche, die mauern und wollen das nicht, weil du könntest ja zu viel von mir selber mitbekommen. Und das will man ja gar nicht. Deswegen musst du, glaube ich, immer genau hingucken, wo stehst du auch gerade mit deinen Menschen, mit denen du da so enger so zusammenarbeitest.
Ja.
Bei Eltern merke ich, gelingt es mir auch nicht. Weil da so ein großes Potpourri an, wie man es hört, fühlt, hätte, möchte, braucht, ist.
Und die äußeren Faktoren. Ich bin gerade unter Zeitdruck, ich muss sofort los, das Kind ist krank, die Nacht war scheiße, ich muss zu meinem Chef und jetzt kommst du und willst auch noch irgendwie mit mir einen 5-Minuten-Smalltalk machen oder was?
Ja.
Und dann gibt es auch noch die persönlich getriggert sind durch Sprache. Kennst du die, wenn man denen zum Beispiel mit der gewaltfreien Kommunikation begegnet, also mit einer Sprachphilosophie nennt man, eine Sprachhaltung, dass die dann irgendwie so komisch gucken und sagen, kannst du doch normal mit mir reden?
Mhm.
Ja, ist das jetzt eine Manipulationstechnik? Warst du wieder auf irgendeinem Seminar?
Das ist schön.
Und du denkst so, ey, Alter, ich will mir nur Mühe geben, damit es klappt, ja?
Ja. Ja, also kenne ich aus dem privaten Kontext, dann kommt dann mal, oh, Christine, jetzt nicht als Erzieher.
Ja.
Das finde ich auch immer lustig. ja, glaube ich, gibt es auch. Aber das hat auch was wieder, da bist du auch wieder beim Punkt, ich denke, der ein oder andere kann dir dann nicht folgen und kommt eigentlich mit sich selber ins Struggle. Deswegen hält er hier die Hand und sagt, stopp, machen wir so nicht, will ich nicht. Ich merke das im Schriftlichen im Moment ganz oft. Wenn du irgendwelche Informationen rausgibst, zum Beispiel, weil du Notdienst fährst oder weil du, keine Ahnung, was weiß ich, ich habe jetzt zum Beispiel was rausgegeben wegen Elterngesprächen, dass da keine Kinderbetreuung stattfindet und hab's im Nachgang selber festgestellt, oh Kacke, hättest vielleicht noch zwei Sätze mehr dazu schreiben müssen, damit es alle oder wenigstens ein Großteil der Menschen abholt und sie nachvollziehen können, geht ja im Alltag dann auch mal durch. Und da merke ich, da wird viel reininterpretiert. Ob ich das so gemeint habe oder nicht, ist ja dahingestellt. Und dann versuche ich den Leuten mal zu sagen, sprechenden Menschen wird geholfen, sprechen Sie doch einfach an, damit ich weiß, wie Sie es wahrgenommen haben. Und dann kann ich es Ihnen erklären, wie ich es gesagt habe.
Warum sprechen wir so wenig? Was glaubst du, was sind so die zwei, drei entscheidenden Faktoren? Ich könnte mir jetzt denken, ja, die Christine, die will wieder nur, dass ich... Das ist jetzt eine Annahme. Das ist nicht verifiziert. Das könnten selbst konstruierte Fake News sein. Mhm. Ich könnte das jetzt klären und diese Gefühle ein für alle Mal entspannt verabschieden, indem ich nur zu dir gehe und sage, hör mal, willst du etwa, dass ich mich schlecht fühle? Oder warum hast du das jetzt gesagt?
Ja.
Und jetzt würdest du sagen, nö, ich wollte einfach nur, dass der Ordner von den Eltern da hinten dann zu finden ist, wenn du das jetzt da reinstellst. Ach so, dann wäre doch 2 Wochen Leid und Intrige und Lästerei über dich, weil du so gemein zu mir warst und mich erpressen wolltest, verhindert. Stimmt. Also wir könnten diesen ganzen Brandsatz, den wir aussetzen, verhindern, indem wir nur die Frage stellen, wie war es denn kurz gemeint? Weil ich bin kurz mhm. dabei, dich zu hassen und allen anderen zu erzählen, was für eine Assi-Leitung du bist. Mhm. Ich dachte mir aber, ich mach's mal anders. Ich frag dich mal, ob du mir schaden willst.
Mhm. Und ich glaube, da ist dann wieder das Thema Angst mit drin. Weil
Angst auch, vor wovor?
Weil die Antwort könnte ja auch sein, ja stimmt, genau, ich wollte dir schaden, ich will dich loswerden.
Meinst du? Also meinst du, das ist eine konkrete Angst davor? Mhm. Dann sagt die mir echt, dass die mich scheiße findet oder so.
Naja, es muss ja immer einen Grund haben, warum man auf einmal diesen negativen Gedanken hat. Es könnte ja auch was Wahres dran sein. So, und ich bin halt so ein Mensch, wenn du nicht, also ich frage, wenn ich was nicht verstehe. So, wenn ich mir vorher schon eine Meinung gedacht habe und für mich die ziemlich fest ist, dann kann ich denjenigen entweder gut einschätzen und habe ihn in verschiedenen Situationen sehr ähnlich erlebt und denke mir, okay, Frage lohnt sich nicht, weil die Antwort wird die ähnliche sein. Mhm. Also habe ich die irgendwo schon mal erlebt. Mhm. Und ansonsten frage ich. Aber ich habe auch vor nichts Angst. Das ist halt der Unterschied.
Wie glaubst du, können wir Menschen begleiten, dahin zu kommen? Denn das wäre doch einfach saugeil. Das wäre wie im Sport. Wir hätten einen Sportler und der Sportler, der performt in irgendeiner Disziplin nicht so, wie er performen müsste. Und sein Interesse ist ja nicht, dass du ihm jetzt den Arsch leckst, sondern dass du ihm hilfst dabei, besser zu werden. Und dann kommt der zu, der fordert ja geradezu ein, dass du ihm ein Feedback gibst. Der will ja sogar auf Kamera aufgezeichnet werden in den meisten Fällen, damit er sich selbst oder mit anderen gemeinsam analysieren kann.
Aber die wachsen da dran und das ist der Unterschied. Es gibt Menschen, die wollen das gar nicht, Andreas.
Die wollen was nicht?
Die wollen da gar nicht wachsen. Die gehen einfach nur arbeiten von Montag bis Freitag, mach Schema F und geh nach Hause. Die wollen nicht wachsen. So Leute gibt es auch. Ich habe Menschen erlebt, die hatten als Slogan, den einzelnen Buchstaben ist bezahlt, nur meine Rechnung an ihrem PC hängen. Und deswegen darfst du das nicht vergessen. Und das ist ja nicht nur in unserem Sektor so, im Kindergartenbereich, das hast du in anderen Bereichen eventuell auch. Es gibt Menschen, die gehen einfach nur arbeiten, um Geld zu verdienen. Die haben da keinen Spaß dran, die gehen da nicht drin auf, die fühlen das nicht. Die sind da auch nicht irgendwie mit irgendeinem Herzblut oder einer Leidenschaft dabei, sondern die gehen einfach nur arbeiten.
Und die haben dann gar keine intrinsische Motivation, diese Prozesse aufzulösen und besser zu werden, weil es nicht ums Besserwerden geht.
Und denen geht es auch nicht darum, ob du mir jetzt als Chef ein Feedback gibst, weil das interessiert mich eigentlich gar nicht.
Obwohl sie schon auch leiden, oder?
Also ich glaube nicht, dass die Leute glücklich sind.
Ja, ja, genau. Ja.
Ich glaube nicht, dass solche Menschen glücklich sind. Ich gehe immer noch gerne arbeiten. Also mein Mann sagt es ja immer so süß, oh, gehst du wieder ins Hobby? Also ich habe da echt Bock drauf. Das ist der Riesenunterschied. Ja. Ich mache den Job richtig, richtig gerne. Aber es gibt auch einfach Menschen, die gehen einfach nur arbeiten. Die haben nicht das gefunden, was sie eigentlich bräuchten.
Ist das für dich okay?
Im Kita-Sektor?
Im Kita-Sektor, genau. In anderen Bereichen gibt es sicherlich Arbeiten, wo wir sagen würden, ja, ist völlig okay. Das ist vielleicht eine Arbeit, die diese Form der Leidenschaft nicht benötigt. Keine Ahnung. Wobei ich schon einfach ein großer Fan davon bin, dass Menschen generell glücklich werden mit dem, was sie tun. Ich meine, wir haben nur dieses eine Leben. Wenn wir Reinkarnation und Wiedergeburt ausschließen, dann haben wir nur dieses eine Leben. Und es wäre schön, wenn sich jeder Mensch erfüllt fühlt durch das, was er tut.
Ja, Snoopy sagt ja auch, lebe jeden Tag. Das stimmt.
Und jetzt ist die Frage, mal angenommen, du wärst jetzt, ich mach's mal ganz fies, du wärst jetzt derjenige in so einem Gremium, der entscheiden könnte, dass wir die Messlatte oder den Maßstab so hoch ansetzen, dass wir nur noch in der Kita mit Menschen arbeiten, die nachweislich durch ihr Verhalten oder dadurch, dass wir das hören, leidenschaftlich sind, die nachweislich Bock darauf haben und nicht einfach nur einen Job machen wollen, wofür sie Geld bekommen in erster Linie. Mhm. Würdest du das machen?
Ich habe schon mal gesagt, ich finde ein psychologisches Gutachten für den Bereich echt wertvoll.
Ja, aber das ist das psychologische Gutachten, könnte man jetzt sagen. Ne? Jetzt stelle ich mir vor, ich meine, ja, aber da geht es ja vielleicht nur um psychische Gesundheit oder körperliche Gesundheit oder was auch immer. Sondern wir sprechen ja jetzt von einer Einstellung. Mhm. Also ne, die meisten Kita-Fachkräfte, die ich kenne, die sagen ja auch sowas wie Berufung. Das Beruf kommt von Berufung, ich bin berufen dazu. Und auch da gibt es ein großes Missverständnis, glaube ich, weil wir nie definiert haben, wie bei Respekt, was ist das für, was ist denn eigentlich für dich Berufung? Ja, dass ich um 8 Uhr komme und um 16 Uhr gehe.
Also ich bin da ja auch ein bisschen provokant. Ich habe immer gesagt, nein, bei mir hat damals keiner angerufen und gesagt, möchten Sie Erzieher werden, sondern ich habe mich dafür entschieden. Ich wollte das. Das ist ein Riesenunterschied.
Hat die Mami nicht gesagt, ach komm,
Schätzelein. Nee, im Gegenteil. Meine Mutter hat noch gesagt, lass es, du verdienst da nichts. Ja, das weiß ich noch. Nee, also ich glaube wirklich, ich finde Berufung, damit kann ich gar nichts anfangen, weder bei Pfarrern noch sonst irgendwas. Ich glaube einfach, man muss sich für was, was man macht und wenn man das gerne macht und mit Leidenschaft und mit Menschen zusammenarbeitet, dann habe ich mich dafür entschieden.
Ja.
Fertig. So, diese Menschen, die sich da entschieden haben, reinzugehen, weil sie das nicht so fühlen, kann ich nicht nachvollziehen, weil dann denke ich mir, warum bist du nicht irgendwo anders abgeboren? Es gab auch andere Möglichkeiten.
Okay, die würden dir jetzt aber wahrscheinlich erwidern, so, ja, du bist jetzt aber streng. Ich finde das schon ganz nett hier.
Was findest du nett?
Naja, es ist doch, also mit den Kindern und Pädagogik.
Welche
und
Art von? Kannst du mir ein bisschen mehr dazu erzählen?
Naja, also wir arbeiten hier im offenen Konzept, das ist doch... Ist doch alles also nett, aber das heißt ja nicht, dass ich mich jetzt hier überlasten oder beanstrengen muss oder dass ich jetzt genauso leidenschaftlich den ganzen Tag mit Schlächeln hier durch die Kita rennen muss. Sondern? Weißt du, du kriegst ziemlich viel so, so eine Diskussion über die Definition von Leidenschaft. Na, also du möchtest oder wir beide möchten gerne Kita-Fachkräfte, die Bock drauf haben und die deswegen auch Interesse haben, an sich zu arbeiten, ne? Aber wer definiert Bock?
Ich glaube, da musst du echt jetzt wieder auch vom Team her gucken und auch vom Leitungssystem her gucken. Wie erkläre ich es jetzt nicht?
Das ist übrigens also, wie Intelligenz oder Bildung.
Ach, das hat damit
wie intelligent
gar
muss
nichts
ich eigentlich,
zu tun.
Ja, ich weiß, ja. Das ist auch so ein Thema. Wie intelligent müssen Kita-Fachkräfte sein, um eine Kita zu
haben? Also ich habe geile Praktiker, die würden kotzen, wenn sie ein Studium dranhängen müssen. Und die sind im Job einfach Gold wert, weil die richtig Bock, richtig Leidenschaft, richtig Energie mit den Kindern, den Tag gestalten, sich von den Kindern mitleiten, führen, Strukturen lassen, geile neue Wege gehen, die ihnen dann ganz, ganz viele Möglichkeiten geben zu wachsen und auch selber mitwachsen. Also gestern haben unsere Vorschulkinder ihren neuen Namen für nächstes Jahr gewählt oder hättest du mal sehen müssen, hat die Kollegin neben mir Gänsehaut bekommen. So magisch war das für die. Ja, wo ich so denke, geil, das ist für mich das, wo ich sage, okay, du hast eine Energie da drinne, du willst mitwachsen und das schwappt ja dann auf die Kinder über oder umgekehrt. Das ist ja dann so ein Hin und Her. Und da würde ich sagen, das läuft. Aber du hast genauso auch erzählt, habe ich auch schon erlebt, die geben ihre Verantwortung und ihre Leidenschaft vorne an der Tür ab und so nach dem Motto, bitte versorg du mich jetzt als Kita-Leitung und mach du mal. Wo ich sage, stopp, dann brauchst du bei mir in der Kita nicht anfangen. Sowas bringt mir nichts. Aber die sortiere ich auch eiskalt aus.
Also hast du einen Maßstab, den viele vielleicht nicht haben, vor allen Dingen viele Kita-Leitungen, weil ich in vielen Kitas noch genauso Leute sehe und ich dann den Standardspruch bekomme, den kennst du bestimmt, man kann sich nicht aussuchen, mit wem man arbeitet.
Warum nicht? Kann er das doch sehr deutlich sagen, dass das hier mit uns nicht passt.
Wie musst du das nicht sagen? Ich krieg diesen Spruch ständig
Also, wenn ich mich natürlich jetzt als Leitung hinstelle und würde dir dann sagen, du, Andreas, das hier mit dir und der Arbeitseinstellung funktioniert nicht, such dir bitte was anderes, das geht nicht. Dann hast du genötigt, indirekt. Umgekehrt aber sagen, fühlst du dich hier wohl? Geht es dir hier gut bei uns? Kannst du mit den Strukturen und den Rahmenbedingungen, wie wir sie hier gerade aufrechthalten, umgehen, arbeiten und dran wachsen? Und wenn du eine Sache davon mit Nein beantwortest, okay, was müssten wir tun, damit es dir gut geht und uns dann hier auch?
Oh, da bist du aber auch schon sehr, sehr achtsam unterwegs in dem Prozess. Naja, also ich staune, ich wäre wahrscheinlich noch ein bisschen direkter. Ich finde das sehr gut, wie du das machst. Bitte behalte dir das bei. Nichtsdestotrotz haben wir kommen immer wieder an die Grenze der Definition. Dieses so, pass auf, Christine, bei mir ist alles in Ordnung. Ja? Ich muss hier nicht rumhüpfen wie die Annabelle und ich muss auch nicht hier einen auf Keep Smiling machen wie du. Ich mache meinen Job, ich finde, ich mache ihn gut und das reicht mir. Und um 16 Uhr gehe ich nach Hause und dann mache ich halt alles andere als Kita, weil da bin ich einfach Privatmensch. Und damit musst du mal klarkommen. Und ich finde, das ist eine schwierige Situation.
Ist es auch. Und dann muss ich aber hinsetzen mit demjenigen, muss definieren, okay, was definierst du als gut und ich?
Und wer hat da das letzte Wort?
Naja, im Moment bin ich die Leitung, ich gebe hier die Rahmenbedingungen der Einrichtung vor. Also müssten wir beide uns miteinander abklopfen. Und wenn es größere Auswirkungen hat, klärt das auch ein Team.
Hast du den Eindruck, dass wir Kita-Leitungen in Deutschland haben, die für sich entschieden haben, dass sie das letzte Wort haben? Also, dass sie auch entscheiden, mit wem sie arbeiten oder nicht. Also ähnlich wie auch hier wieder Mannschaftssport. Ne? Nehmen wir mal ganz klassisch Fußball. Da kommt ein Trainer, der kommt neu in die Mannschaft und der stellt sein Team zusammen. Also nicht das Team stellt sich selbst zusammen und da ist auch nicht so, jeder hat das Recht, da bleiben zu dürfen, sondern der Coach kommt und sagt, Dich und dich nehme ich. Die anderen, die vorher vielleicht in der Stammelf gespielt haben, sitzen jetzt erstmal auf der Bank. Mhm. Das ist so logisch. Mhm. Ist das in der Kita-Szene?